GDKs.
Schön und scharf.
Du bist wirklich männlich.
Danke.
Ich mag das. Männlich ist gut.
Ich fühle mich wie ein wilder Stier.
Das ist schön.
Ein nicht ganz so ernst gemeintes Vorspiel für unsere heutige Ausgabe der Chili Gays. Herzlich willkommen dazu. Mit der Rollenzuweisung entsprechend des vermeintlich biologischen und nicht weniger medizinisch begründeten Begriffs des Geschlechts, also der Aufteilung in Männer und Frauen und der Kritik an eben diesem Modell, widmet sich zurzeit eine Vortragsreihe an der Uni in Jena. Dort sollen die Grundbegriffe der Gender Studies eingeführt und diskutiert werden. Nicht zuletzt auch aufgrund einer dortigen sichtlich unterrepräsentierten Geschlechterforschung in den sozialwissenschaftlichen Fächern. Faktisch wurden zu dieser Veranstaltungsreihe mehrere Vorträge gehalten zu verschiedenen Themen innerhalb dieses noch immer eher theoretisierten Bereichs der Gender Studies. Wir dachten uns, klingt ganz interessant und da wahrscheinlich nicht alle aus unserer lieben Hörergemeinde die Zeit gehabt haben werden, dorthin zu fahren, liegt es nahe, dass ihr heute einen jener Vorträge hier nachhören könnt. Und sogar einen ganz herausragenden vom 12. Juni. Maria Domar Castro Varela gab diesem den Titel Deklassierung und Emanzipation zum Zusammenspiel von Geschlecht, Ethnizität und Klasse. Wie hieraus schon vage zu erkennen, geht es um Migration, welche an sich mittlerweile zu einem zentralen Thema innerhalb der Gender Studies geworden sei. Dies dann auch nicht ganz grundlos, denn gerade die Diskriminierung von Migrantinnen durch eine Zuschreibung gewisser ethnischer und teilweise sogar rassischer Eigenheiten habe so auch einen nicht unwesentlichen Einfluss auf feministische Bewegungen gehabt. Am Ende wird jedoch die Frage bleiben, inwieweit dieser wiederum der Emanzipation jenseits des Patriarchats beigetragen hat. Der geschilderte Sachverhalt hört sich so kompliziert an, wie er ist. Die Vortragende schafft es aber, die Problematik mittels einer allgemeinverständlichen Sprache zu vergegenständlichen. Viel Vergnügen mit Maria Domar Castro Varela und ihrem am 12. Juni in Jena aufgezeichneten Vortrag.
Ich selber bin eine Migrantin zweiter Generation, so sagt man, oder Frau mit Migrationshintergrund oder Bildungsinländerin. Für uns gibt es eine Menge Namen und Bezeichnungen. Und meine Eltern sind damals nach Deutschland migriert und haben uns immer gesagt, in Deutschland musst du nicht so viel wissen, aber du musst viele Papiere haben. Und das habe ich irgendwie ernst genommen und deswegen kam es zu dieser Anhäufung. In der Tat ist es aber so, dass ich in den verschiedenen Feldern mich immer mit dem Feld Interkulturalität und Migration und in den letzten 6 bis 7 Jahren insbesondere auch mit dem Feld des Kolonialismus beziehungsweise Postkolonialismus auseinandergesetzt habe. Die Einführung habe ich übrigens zusammen mit Nikita Davan geschrieben und unsere Idee dabei war, dass die postkoloniale Theorie eben eine ist, die nicht nur Leute interessiert, die sich mit Kolonialismus beschäftigen, sondern eigentlich eine Theorie ist, die kritische Diskurse nochmal anders wendet und die davon ausgeht, von der Wirkmächtigkeit des Kolonialismus für alle Länder, auch für die, die nicht zu den großen Kolonialländern gehört haben und auch für Länder wie zum Beispiel Iran und Thailand, die nie kolonialisiert worden sind. Also von der Idee ausgeht, dass wir von, wie Shalini Randeria zum Beispiel sagt, von verflochtenen Geschichten ausgehen müssen, dass wir die Geschichte, die Historie eines Landes nicht begreifen können, wenn wir Kolonialismus ausklammern und nicht sehen, was für Verflechtungen es einfach geschichtlich schon gegeben hat. Ähnlich ist es mit der Kategorie der Ethnizität bzw. der Migration, wenn wir uns dem Gender Studies annähern. Gender Studies oder sagen wir mal erstmal die feministische Bewegung war eigentlich nie eine, die unwidersprochen war. Also man kann die sich nie so vorstellen, als wäre die irgendwie uniform, eine uniforme Stimme gewesen. Das war eigentlich nie der Fall. Gleich von Beginn der Bewegung an gab es Gegenstimmen, gab es Widersprüche. Und das waren am Anfang tatsächlich die proletarischen Frauen, die gesagt haben, das ist ein reines Mittelschichtsphänomen. Ja? Ihr kümmert euch eigentlich nur um eure bürgerlichen Existenzen und seht gar nicht, dass es einen Unterschied macht, ob man Besitz hat oder nicht Besitz hat. Das waren die lesbischen Frauen, die gesagt haben, okay, also wir gehen auf die Straße, wenn es um Paragraph 218 geht, aber wenn es um unsere Freiheiten oder unsere Ungleichheiten geht, sehe ich keine heterosexuelle Frau bei den Demos. Und in den 80er Jahren, in den USA könnte man schon sagen, in den 70er Jahren, gibt es eine ganz starke Gegenbewegung gegen Diskurse von schwarzen Frauen, von jüdischen Frauen und Frauen mit Migrationshintergrund, die darauf aufmerksam machen, dass man nicht über Gender sprechen kann. Also damals hat man nicht Gender gesagt, hat man dann in Deutschland über Frauen sprechen kann, Frauen und Männern sprechen kann, über Geschlecht sprechen kann, mit Ausklammerung von Phänomenen wie Migration. Und von Phänomenen wie auch zum Beispiel für Westdeutschland das Phänomen der Gastarbeiter. Heute ist eigentlich so, dass man in Gender Studies Migration einen sehr, sehr, sehr wichtigen, zentralen Punkt auch einnimmt. Wir leben in einer Zeit, wo Migration beständig zunimmt. Es hat noch nie so viel weltweite Migration gegeben. Auf der anderen Seite ist es auch ein diskursives Phänomen. Das heißt, man kann davon sprechen, dass es eine diskursive Explosion gegeben hat, wenn wir zu Migration sprechen. Was spannend ist, weil es ist eine bestimmte Form auch von Dramatisierung, die damit einhergeht. Denn in der Tat, obwohl Migration immer weiter zunimmt, ist es so, dass nur 3% der Weltbevölkerung als internationale Migranten, Migrantinnen gelten. Also 97% hat sich nie von den nationalen Grenzen rausbewegt. Weswegen sehr viele Migrationsforschenden heutzutage sagen, vielleicht sollen wir mal umgekehrt denken, warum bewegen sich eigentlich 97% nicht weg von dem Land, wo sie geboren sind? Das wäre auch mal eine interessante Fragestellung. Anstatt immer nur so zu gucken, warum kommen eigentlich die Leute. Da kann man auch schon gleich sehen, wie die Repräsentation von Migration in der Dramatik, also immer mit dieser Vorstellung, da kommen diese ganzen Wellen von Migranten nach Europa, so wie es auch so dargestellt wird, mit den tatsächlichen statistischen Zahlen eigentlich wenig zu tun haben. Es gibt viele Ansätze, dass nun zusammenzudenken und wie gesagt, schon in den 70er Jahren hat zum Beispiel Audre Lorde, das war eine schwarze lesbische Feministin, die von der Sorte gibt es heute wenige, die Akademikerin war und gleichzeitig Essayistin und stark in der Bewegung tätig, gesagt, wir müssen von einer sogenannten mythischen Norm ausgehen. Und die mythische Norm, sagt sie, war damals in Mitte der 70er Jahre für die USA, galt das weiß, männlich, zwischen 35 und 40, berufstätig und gesund und heterosexuell und christlich auch noch. Ja, man könnte das wahrscheinlich noch weiter addieren, aber das wäre so die mythische Norm. Und was das Schöne an dem Begriff ist, ist, dass beides drin ist. Auf der einen Seite spricht sie von der Norm. Das heißt, es gibt etwas, was unausgesprochen immer wieder weitergegeben wird, was die meisten Menschen anstreben. Und wenn sie nicht mehr 40 sind, gehen sie halt ins Fitnessstudio, damit sie noch so aussehen wie 35 bis 40. Und wenn sie eine Behinderung haben, wird eigentlich aus medizinischer Seite immer alles gemacht, um es möglichst unsichtbar zu machen. Deswegen gibt es zum Beispiel von den Behinderten-Selbsthilfeorganisationen sehr viel Kritik an Prothesen zum Beispiel, ja. Weil der Blick auf den nicht normalen Körper, so wie wir uns denken, als unzumutbar gegolten hat. Und so gibt es auch zum Beispiel im Zuge des Kolonialismus so etwas, darüber habe ich mit Nikita Dabat auch mal einen Artikel geschrieben, von was man als Desiring Whiteness beschreiben könnte, also den Wunsch, so hell wie möglich zu sein. Und da verdienen zum Beispiel Firmen wie Nivea, also Beiersdorf, Millionen heutzutage im arabischen Raum und in Afrika und Asien mit sogenannten Whiteness Creams. Und genauso ist es auch so, dass es auch heute noch so ist, dass die Top-Managerin, also die wirklich es geschafft haben, so nach ganz oben, von denen wird immer wieder gesagt, dass sie sehr viel angenommen haben, von dem man sagt, was kodiert wird als männlich, was ganz interessant ist. Und ganz modern jetzt oder so hip sind ja diese Diversity-Trainings. Das macht ja Ford, das macht Opel, das machen diese ganzen Firmen. Und wenn man sich da anguckt, wie da die Repräsentation ist von Diversity, also Vielfalt, ist das geradezu erschreckend, weil die sehen alle ziemlich geklont aus. Es gibt zwar immer mittendrin eine schwarze Person und vielleicht noch eine asiatisch aussehende Person, aber das war es dann auch schon. Ansonsten sehen die alle gleich aus. Ja? Weil es ist zwar so, dass schwule Manager durchaus beliebt sind. Die haben dann meistens ja nicht so viel Anhang, dann können die auch mehr arbeiten. Aber das geht nur so lange, bis sie eine bestimmte Norm doch erfüllen. Weil einen schwulen Manager bei Ford mit Kleid habe ich noch nicht gesehen. Ja, sie müssen halt bestimmte Normen trotzdem erfüllen. Insoweit finde ich den Begriff der mythischen Norm ganz spannend. Ja, mythisch, weil es eigentlich darauf aufmerksam macht, dass es eine Konstruktion ist, aber dass dem trotzdem irgendwie gefolgt wird. Und je mehr oder je näher ich dieser mythischen Norm komme, desto stärker sind, also desto mehr sind meine Privilegien, und desto eher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich an Geld und Status komme. Und so ist es auch, wenn wir uns zum Beispiel angucken, die Repräsentation von Migration. Ich sage zum Beispiel immer zu mir, eigentlich bin ich Schäubles Liebling, so stellt sich Schäuble die integrierte Ausländerin vor. Die spricht gut Deutsch, sogar mit rheinischem Akzent, das kann ja nicht schaden. Die kleidet sich einigermaßen okay, sie weiß sich zu benehmen, sie hat Bildung angehäuft, ja? Und ist eigentlich so gut situiert. Esser hat mal gesagt, das ist ein Soziologe, die bestintegrierteste Gruppe in Deutschland sind die Spanier. Warum? In der dritten Generation merkt man gar nicht mehr, dass sie Spanier sind. Was darauf schließt, dass eigentlich Integration gleichgestellt wird mit unsichtbar werden. Je stärker man in der Lage dazu ist, unsichtbar zu werden, desto besser ist es für die Integrationsfähigkeit, die heute ja auch diagnostiziert wird. Heute gibt es ja auch eine Integrationsdiagnose. Die wäre bei mir ganz gut ausgefallen. Ich habe mich integrationsfähig gezeigt. Das zeigt aber auch gleichzeitig, wo es versagen muss. Weil es fehlen, nur ein kleines Kriterium muss da sein. Und die Integration kann im Grunde genommen gar nicht gelingen. Ja? Das ist zum Beispiel die Hautfarbe. Weswegen zum Beispiel afrodeutsche Menschen immer noch gefragt werden, wo kommst du her? Wenn sie dann antworten, Dortmund, dann ist meistens die Antwort, nee, ich meine so wirklich. Ja? Weil die Vorstellung davon, dass es eine Person gibt, die die deutsche Staatsbürgerschaft hat, die sich selber als Deutsch bestimmt, wie schwarz ist, ist absolut nicht denkbar. Nach wie vor nicht denkbar. Also da kann man sich dann integrieren und integrieren und integrieren, das wird immer wieder fehlschlagen. Ja? Dasselbe ist auch für zum Beispiel Akademiker, die nach Deutschland kommen und die vielleicht so einen Akzent haben, der sofort identifiziert wird als nicht Dialekt, sondern eben als ein Akzent aus anderen Ländern. Auch da ist es so, dass man da im Grunde genommen sich nie wieder rausbewegen kann. Nur um zu zeigen, wie klein eigentlich das Kriterium ist. Nur ein kleines Kriterium und schon ist man raus. Die Gender Studies und die Frauenstudien haben sich lange Zeit auch damit beschäftigt, was eigentlich das Phänomen der Migration bedeutet in Anbetracht der verschiedenen Geschlechterregimes auch. Und da gibt es ein ganz wichtiges Phänomen. Erstens wurde die Einwanderung, die Migration nach Deutschland als ein rein männliches Phänomen gesehen. Also man hat immer gedacht, da kommen die jungen Männer, ja, die meistens ledig sind, beziehungsweise wenn sie verheiratet sind, lassen sie ihre Frauen und Kinder in den Heimatländern. Tatsächlich war das nie die Wirklichkeit. Mindestens 75% waren schon in Westdeutschland Mitte der 60er Jahre alleine nach Deutschland eingewandert. Und das hat sich dann bis zum 35% noch ist es in den Mitte der 70er Jahren auch noch geworden. Viele haben dann erst in Deutschland geheiratet und waren nicht schon verheiratet in den Heimatländern. Für viele, und das ist das zweite interessante Punkt bei Migration wird immer als Schicksal erfahren. Ja? Migrieren tun eigentlich die, die keine andere Chance haben. Sie sind arm, sie sind gefährdet, sie leben in einem Kriegsgebiet und so weiter. Und wenn sie migrieren, ist es, weil es ihnen nichts anderes übrig bleibt. Damit einher geht das, was sehr häufig halt in den Migrantinnenbewegungen dann auch widerstanden worden ist, nämlich die Produktion der migrantischen Frau als Opfer. Das sind die Armen, die dann kommen müssen. Und wenn sie dann auch noch qua Familienzusammenführung ins Land kommen, sind sie praktisch doppelt Opfer, weil dann ist auch noch der patriarchalische Mann der sie unterdrückt. Darüber werden wir gleich auch nochmal dann sprechen. Das heißt, ganz spannend ist, wie dieses Bild des jungen, starken, gesunden, männlichen Migranten die Migrationsforschung dominiert hat. Und selbst heute, wenn ihr dann nochmal guckt in so Büchern zu Migration, fangen die sehr häufig, leiten die da so ein, in den 70er Jahren kamen so und so viele Männer nach Deutschland. Und es wird völlig ignoriert, dass es durchaus auch Frauen gab. Tatsächlich ist es aber so, dass die westdeutsche Industrie zum Beispiel ganz spezifisch Frauen angeworben hat. Und da kommen wir dann gleich auch auf die Konstruktion von Weiblichkeit und Ethnizität im Zusammenhang. Weil man nämlich das zusammengedacht hat. Es gibt bestimmte Berufszweige, gerade auch in der Industrie, auch bestimmte Felder, wo man gesagt hat, da ist die sogenannte weibliche Fingerfertigkeit von besonderer Bedeutung. Und dann gibt es bestimmte Felder, wo dann die Ethnizität noch dazu gedacht wird, zum Beispiel im Pflegedienst. Ja, zum Beispiel nach Westdeutschland sind damals in den 80er Jahren Tausende von koreanischen Frauen angeworben worden. Weil man gesagt hat, die Asiatin, ne, nicht nur die Frau, sondern dann auch nochmal die Asiatin, die ist für die Pflege also absolut klasse. Ja, weil das weiß man ja. Und da ist die doppelte Konstruktion, ja, wo das Subjekt ethnifiziert und gleichzeitig auch also eine Gender-Zuschreibung stattfindet, die asiatische Frau als besonders gut, als besonders nett, besonders zuvorkommend und deswegen für die Pflege hervorragend geeignet. Das heißt, dass bestimmte Felder, also auch die Arbeitsmigrationsbehörden, ganz spezifisch Frauen auch angeworben hat und Männer dann für bestimmte andere Felder. In Schokoladenfabriken zum Beispiel haben immer zu 80% Migrantinnen auch gearbeitet. Weil an den Bändern, ne, da musste man die Pralinen so schnell reinhauen. Ich habe das selber auch immer gemacht. Ich war ziemlich gut. 80 Pralinen pro Minute. Das war ganz gut damals. Also auch Fingerfertigkeit. Heute spricht man von einem ethnisch und geschlechtsspezifisch segregierten Arbeitsmarkt. Also dass der Arbeitsmarkt sowohl ethnisch als auch geschlechtsspezifisch segregiert ist. Geschlechtsspezifisch ist euch wahrscheinlich ein Begriff, dass zum Beispiel gibt es Sekretärinnen, aber gibt es kaum Sekretäre. Wenn, dann sind es Staatssekretäre, aber sonst eigentlich eher weniger. Es gibt aber, und das ist aber nochmal spannend auch in der West-Ost-Dynamik, weil es schon dann in der ehemaligen DDR da auch zu einer Verschiebung gegeben hat, weswegen dann, als zum Beispiel dann viele Frauen aus Ostdeutschland nach Westdeutschland kamen und Ingenieurinnen waren, die haben überhaupt keine Stellen bekommen in Westdeutschland, weil Westdeutschland hatte das einfach noch nicht so im Blick, dass Frauen auch Ingenieurinnen sein konnten. Da fand also auch eine Dequalifizierung intern in Deutschland statt, aber auch natürlich international. Die migrantische Frau wurde immer gedacht als eine Frau, die für die Industrie oder für die Pflege gedacht ist. Und es ist auch heute noch so, die meisten jungen Migranten in der zweiten und dritten Generation, also ich spreche dann über Frauen, die hier geboren sind und aufgewachsen sind, aber nicht deutscher Herkunft sind, haben zu 80% besetzen die 5 Berufe. Ihr könnt euch schon vorstellen, welche das sind. Das ist die Friseuse, das ist die Arzthelferin, das ist die Rechtsanwaltsgehilfen und die Verkäuferin in dem Bereich. Da arbeiten eigentlich die meisten migrantischen Frauen. Das ist ganz spannend. Gleichzeitig hat die Bildung von migrantischen Frauen enorm zugenommen. Also die haben einen richtigen Sprung gemacht und das im Gegensatz zu ihren männlichen zu den jungen migrantischen Männern, bei denen man eigentlich eher davon spricht, dass die Bildung immer schlechter wird. Ja, also da hat man wirkliche Probleme und weiß sich das auch nicht so genau zu erklären. Für den Beruf, also für den Arbeitsmarkt, hat das aber kaum Änderungen mit sich gebracht. Das heißt, die migrantischen Frauen haben dann zum Teil Abitur, sind aber dann trotzdem eher als Rechtsanwaltsgehilfen zu finden und nicht in den Universitäten. Das heißt also, was wir uns dann merken können, es gibt eine Ethnifizierung des Arbeitsmarkts und es gibt einen geschlechtsspezifischen Arbeitsmarkt und die sind miteinander verschränkt. Ja? sind miteinander verschwellt. Die weltweite Flexibilisierung, ja, wir sprechen jetzt heute über nochmal zusätzlich über Prekaritätsphänomene und so weiter, und die Flexibilisierung von zunehmend prekären Beschäftigungsverhältnissen, die man auch mit einer neoliberalen Globalisierung und der damit einhergehenden Demontierung des Sozialstaates zusammenhängen, treffen deswegen überhaupt nicht zufällig gerade die, die ohnehin von multiplen dynamischen Exklusionsregimes, so spricht man, betroffen sind. Das sind nämlich insbesondere Migranten. Das heißt, wenn wir heute von einer Erodierung von den festen Arbeitsplätzen sprechen, dann trifft das insbesondere die, die sowieso auf verletzlichen Positionen waren, und das waren schon immer die Migrantinnen. Deswegen spricht Esra Erdem, eine Sozialwissenschaftlerin aus Berlin, davon, dass Prekarisierung ein ethnisch und genderdifferenzierter Prozess ist. Migranten in Deutschland sind schon immer Prozessen der Ausgrenzung und der Verunsicherung ausgesetzt gewesen. Und schon seit den 80er Jahren kann man das feststellen für Westdeutschland, dass die Zahl der Arbeitsmigranten in ungeschützten Arbeitsverhältnissen, und das sind also Verhältnisse, die rechtlich, materiell und sozial ausgehöhlt sind, kontinuierlich angestiegen sind. Ja? Wobei man da bemerken muss, das, und das ist ein ganz wichtiger Punkt innerhalb dieser Forschung, dass es in den 70er Jahren in Westdeutschland so war, dass 71% der Migrantinnen in Westdeutschland berufstätig waren. Ja? Also die große Mehrheit der Migrantinnen in Westdeutschland waren berufstätig. Im selben Jahr waren nur 31% der westdeutschen Frauen berufstätig. Das ist ganz interessant. Also im Grunde genommen, bitte? 71. Ja, also in den 70er Jahren, also wo eigentlich so die Frauenbewegung so aufbrach, galt für die meisten westdeutschen Frauen immer noch Küche, Kinder, Kirche. Und während eigentlich die Migrantinnen, ja, diejenigen waren, die Emanzipation vorgelebt haben. Sie waren berufstätig und hatten meistens auch noch gleichzeitig eine Familie. Sie sind umgekehrt. Genau umgekehrt. Sind nicht vergleichbar. Ich habe nicht die genauen Ziffern, aber es ist ziemlich genau umgekehrt. Daran kann man auch zeigen, wie eine starke Verdrängung stattgefunden hat. Es sind viele Prozesse, die natürlich da auch eine Rolle spielen. Aber unter anderem ist es natürlich so, dass viele Arbeitsfelder weggebrochen sind, also zum Beispiel die Industriearbeitsplätze. Es sind sehr viele weggebrochen, die sind ja in der Dienstleistungsgesellschaft angelangt. Also es ist schwieriger für Frauen, in ungelernten Arbeitsplätzen was zu finden. Es hat einen zunehmenden Andrang von westdeutschen Frauen in den Arbeitsmarkt gegeben, vor allen Dingen in den 80er und 90er Jahren. Deswegen kann man auch in den 80er Jahren eine Verdrängung der Migrantinnen feststellen. Man kann das auch zugespitzt sehen, und dann könnte man mit Manuela Westphal, eine Soziologin aus Osnabrück, feststellen, dass im Grunde genommen es mit ihrem Entschluss zur Migration und Arbeitsaufnahme in der Bundesrepublik ermöglichten die Arbeitsmigrantinnen den westdeutschen Frauen die Befreiung von den schlechtesten und untersten Arbeitsplätzen. Und sie treibt das noch weiter und sagt, im Grunde genommen waren die Migrantinnen ein wichtiger Faktor für die Emanzipation der westdeutschen Frau. Ja, die hätte praktisch die Emanzipation, von der jetzt immer so groß gesprochen wird, sogar Stoiber ist ja ein Feminist geworden, hätten sie praktisch gar nicht geschafft ohne Migration. Und heute ist es ähnlich. Also heute kann man zum Beispiel sehen, dass das nochmal zunimmt, weil es über den irregulierten Arbeitsmarkt es sogenannte Saisonarbeiterinnen gibt oder Arbeiterinnen vor allen Dingen aus Osteuropa, die Pflege übernehmen. Ja? Und der Pflegebereich wird dadurch, dass er immer mehr privatisiert wird, zu einem wirklichen Problemfeld. Und genau da treffen dann wieder Migrantinnen, heutzutage eben meistens aus osteuropäischen Ländern, aber auch aus asiatischen Ländern, die diese Felder übernehmen. Dadurch ist es überhaupt sehr vielen Frauen erst möglich, die Top-Karriere zu machen. Ja? Das heißt, die mutieren praktisch aus dem Feld der Hausfrau raus in den Haushalt, als zur Haushaltsmanagerin. Ja? Die planen dann halt genauso, wer versorgt. Wir haben ein Au-pair-Mädchen, was die Kinder versorgt. Wir haben eine Pflegekraft aus Polen, die Mutter versorgt. Und wir haben auch noch die Putzfrau aus der Ukraine, die zweimal die Woche kommt und das auch noch übernimmt. Und dann wird es überhaupt erst möglich, dass der Staat sich rauszieht aus diesem Feld und die Frauen trotzdem Karriere machen. Also der Zusammenhang praktisch von Emanzipation oder der Eroberung des Felds Beruf ist ohne Migranten, die dabei aber auch gleichzeitig dequalifiziert werden, kaum möglich. Heute ist es so, dass es nicht nur privilegierte oder sehr reiche Leute sich Dienstmädchen leisten können, sondern durchaus auch Leute, die noch promovieren oder so. Das ist heute schon so billig geworden, das kann man sich dann auch schon leisten. Trotzdem spricht zum Beispiel Helma Lutz von dem Wiederkehr der Dienstmädchengesellschaft. Und Dienstmädchen bedeutet, ist ja was anderes wie die klassische Putzfrau. Also der Wiederkehr des Dienstmädchen bedeutet, es gibt immer mehr Haushalte, wo Frauen rund um die Uhr tätig sind. Ja? Und die zum Teil da auch dann so ein kleines Zimmer da haben und im Grunde genommen 24 Stunden bereit sind. Also das nimmt tatsächlich immer mehr zu und zwar in ganz Europa. Gleichzeitig ist es ganz wichtig, innerhalb der Migration und Gender Studies nicht in diese Falle zu tappen und zu homogenisieren. Das ist ja immer wieder ein Problem. Ne? So wie man früher Männer und Frauen so als Blöcke gesehen hat, essentialisiert hat, als einen Kern gesehen hat, so passiert es dann auch, wenn man dann praktisch noch was hinzuaddiert und sagt, aha, dann gibt es die Migrantin. Ja, und die sind dann immer dequalifiziert und die kommen immer aus ärmeren Regionen. Das ist natürlich nicht der Fall. Was ganz wichtig ist innerhalb dieser Diskussion, ist zu sehen, wie heterogen die Gruppe ist. Das heißt, wir haben in den letzten Jahren eine Zunahme zum Beispiel von hochqualifizierten Migrantinnen, die ins Land kommen. Ja, zum Beispiel IT-Experten. Das ist ganz interessant, da habe ich einen... Ich habe mal ein Seminar geleitet für Designstudenten und Studentinnen. Und die sollten dann ein bisschen was lernen zu, wie funktioniert Werbung. Und dann habe ich gedacht, okay, das ist ja eigentlich ganz gut, wenn sie einen distanzierten Blick bekommen, weil wenn sie die klassische Persil-Werbung hier sehen, dann ist man so gefangen in diesen Bildern. Und ich habe einen Werbeblock aus Indien mitgebracht und das habe ich denen so gezeigt. Und dann habe ich gefragt, okay, was ist euch aufgefallen? Und dann war, also die erste Bemerkung war, da waren nur Ausländer. Nee, das waren als Inländer, aber es war ja indische Werbung und die wird in Indien gezeigt, nicht in Deutschland. Insoweit waren das keine Ausländer, aber es war schon interessant, wie die Repräsentation sofort funktioniert. Und das zweite, die zweite Aussage war, da kann man sehen, wie unterdrückt die indische Frau ist. Und so, oh, das ist ja interessant. Wo habt ihr das gesehen? Ja, das sah man in den Werbeblöcken. Die nehmen ganz andere Rollen ein, wie in deutscher Werbung. Ich sage, okay. Dann habe ich zurückgespult und da gab es eine Seifenwerbung. Klassisch gibt es ja auch in demselben Modell. Steht so eine Frau, macht eine PowerPoint-Präsentation, da sitzen nur Männer mit Schlips und Kragen. Und dann ist eine Sekunde Pause nach der Präsentation, alle klatschen und sie hat es dann geschafft. Ne? Also war effektiv, hat Leistung gebracht. Und dann hebt sie die Arme und sie hat keine Schweißflecken. Also die Seife hat funktioniert, also das ist das war die Werbung und da kann man ja sehr viel auch lernen darüber, über Hygiene, Repräsentation von Frauen und so weiter und so fort. Und dann hab ich gesagt, okay, also diese Frau wüsste ich jetzt nicht, wo die unterdrückt ist. Es sieht so aus, dass sie für ein internationales Unternehmen arbeitet, die macht PowerPoint-Präsentationen, scheint also sehr qualifiziert zu sein und ist erfolgreich. Ne? So. Dass sie da nicht schwitzt und so, das ist dann was anderes, aber jetzt mal nur zur Repräsentation der erfolgreichen Frau. Und dann meinte eine Studierende, ja, aber das glaubt ja keiner. Ich so, wieso nicht? Ja, also weil wenn man so traditionelle Klamotten trägt, kann man keine Managerin sein. Ja? Und das fand ich ganz interessant, weil die Frau trug tatsächlich einen Sari, der war aber topmodisch. Ja? Der war topmodisch, aber der ist natürlich mit den Augen, mit den westlichen Augen, war das nicht dekodierbar. Da wurde das dekodiert als traditionelle Kleidung und damit auch unmöglich assoziierbar mit einem beruflichen Erfolg oder mit Management. Und das war ganz, ganz spannend. Also wie praktisch die Kleidung, und das ist ja dann auch wirklich interessant für uns, wie wir Menschen wahrnehmen und was wir dann sofort für Fantasien lostreten. Nur wenn wir bestimmte Kleidung schon sehen, ja? Wenn man eine Frau mit bestimmter Kleidung sieht, was denke ich dann gleich von dieser Frau? Ja? Man kann das natürlich dann weitertreiben, wenn man dann in diese Kopftuchdebatte geht und was dann auch immer für Assoziationen da sind. Ist ein bisschen lauter.
Also die Frage wäre, sind denn hier Deutsche drin oder auch welche Migrationshintergrund? Also die Wahrnehmung war ja unterschiedlich für die Frau.
Ach so, ich hatte nur, das waren nur deutsche Studenten und so weiter. Wäre interessant gewesen, das sich nochmal anzugucken. Aber es kommt dann darauf an, und das ist genau der Punkt, dass eben Migrantinnen nicht Migrantinnen sind. Ja? Sondern dass es eine sehr heterogene Gruppe ist. Wir haben Hochqualifizierte, sie kommen aus unterschiedlichen Ländern und sie haben sehr unterschiedliche Erfahrungen gemacht im Leben. Und das wird immer wieder geglättet, also homogenisiert. Ja? So, und deswegen, und dann werden Ausnahmen geschaffen. Ja? So sagt man mir zum Beispiel, ja, du bist ja keine richtige Migrantin. Ja? Also wenn man dann, weil das geht dann nicht, dann kann man nicht so aussehen und so qualifiziert sein. Da funktioniert dann was nicht. Und dann sagt man halt, okay, du bist dann die Ausnahme und die Ausnahme bestätigt die Regel. Ja? Und auch die Studie der Konrad-Adenauer-Stiftung, die zeigt, dass zum Beispiel Frauen mit Kopftuch sehr interessiert sind an Qualifikationen und hohe Bildungsabschlüsse anstreben und auch eine Idee von Emanzipation verfolgen, konnte gar nicht kaum rezipiert werden. Und ich meine, die Konrad-Adenauer-Stiftung ist jetzt nicht gerade eine linke Stiftung. So, also da kann man jetzt nicht sagen, dass sie jetzt ideologisch da angegangen sind. Das ist dann, deswegen ist es innerhalb der postkolonialen Theorie und innerhalb der Migrationsforschung ist es ein ganz wichtiges Thema, das Thema der Repräsentation. Und da sind immer zwei Ebenen auch wichtig. Und das ist auf der einen Seite was von dem Wort Repräsentation, dem Begriff selber, nämlich die Darstellung und die Vertretung. Auf der einen Seite, wie werden dann Migranten und Migrantinnen dargestellt? Und auf der anderen Seite, wie können sie oder wo sind die Räume, wo sie sich selbst vertreten können? Oder wird nur über sie gesprochen? Und es kommt darauf an, von welchen Feldern ich spreche. Zum Beispiel gibt es natürlich eine starke Diskussion innerhalb von den ganzen psychosozialen Feldern, ob zum Beispiel oder umgekehrt, ich mache es mal umgekehrt, ist es völlig undenkbar, dass man eine Ausschreibung macht, für Beraterin gesucht für lesbische Beratungsstelle. Und dann kommt ein junger Mann und sagt, ich bin heterosexuell, aber ich habe in meinem Studium was gelesen zu Homosexualität und ich kenne die besondere Problematik von lesbischen Frauen. Ich kann mich da auch gut reindenken. Wir haben auch so Perspektivwechsel gemacht, Rollenspielen und so. Also ich weiß, wie man sich fühlt als lesbische Frau, auch wenn ich ein heterosexueller Mann bin. Und ich habe auch so Empowerment-Geschichten gelernt, ressourcenorientierte Beratungsarbeit und ich denke, ich bin dafür qualifiziert. Da würden dann wahrscheinlich die meisten sagen, das ist alles sehr schön, aber wir suchen eigentlich schon eine Frau und wir suchen eigentlich auch eine lesbische Frau, was interessant ist. Ja? Also diese Diskussion ist da irgendwie, das wirkt wie absurd. Ja? Und klar, wenn wir über Migrations sprechen, ist das nicht der Fall. Also keiner würde sagen, das ist jetzt da ein Mehrheitsdeutscher und er sagt, genau dasselbe. Ich weiß, wie das ist für Migranten. Ich habe da so Perspektivwechsel gemacht. Ich kenne die soziale Lage von Migrantinnen und Migranten. Ich kann die Beratung machen. Da lacht keiner. Da sagt er, ja, super. Hast du ein paar Scheine zur interkulturellen Kompetenz und die Sache ist erledigt. Nur um zu zeigen, dass in den verschiedenen Gruppen, die da ja auch aufgeteilt sind, über Ausgrenzungen auch entstehen, ja, und über Normalisierungsprozesse, dass da verschiedene Diskurse und Diskussionsverläufe auch stattfinden. Und natürlich macht es auch einen riesigen Unterschied aus, ob ich, wenn ich Migrantin bin, weiß bin oder nicht weiß bin, ob ich einen europäischen Pass habe oder nicht einen europäischen Pass habe und ob ich dann noch andere Merkmale trage, die zur Ausgrenzung auch führen. Auch das wurde sehr häufig leider dann auch außen vor gelassen, deswegen man heute sehr häufig mit dem theoretischen Instrument der Intersektionalität arbeitet. Das heißt, also eine theoretische Idee, wir müssen uns die verschiedenen Kategorien, die da entstanden sind, im Zuge der konstanten Normalisierungsprozesse, müssen wir uns auch in den Überschneidungen angucken. Das heißt, eine Frau ist nie nur eine Frau, sondern es kommt noch hinzu, die Position, die sie hat aufgrund des sozialen Status, aufgrund ihrer Klasse also, und aufgrund ihrer Herkunft und aufgrund ihrer Hautfarbe, ihrer körperlichen Verfasstheit, ob sie gesund ist oder nicht, und auch natürlich, ob sie heterosexuell ist oder nicht. Ja, das wird alles zusammengefasst unter Intersektionalität und ist eigentlich gekommen ein bisschen aus der Kritik von schwarzen Frauen und Migrantinnen innerhalb der Frauen- und Gender Studies. Das heißt, man guckt sich an, was bedeutet das eigentlich, eine Position zu besetzen, die mehrfach markiert ist. Ja? Und früher hat man gedacht, okay, wenn man eine lesbische Migrantin ist und schwarz, dann ist man dreifach diskriminiert. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, was passiert, wenn man da jetzt 5, 6, 7 Kategorien dann noch hintereinander hat. Dann hat man am Ende dann nur noch ein Opfer, die kann sich gar nicht mehr rühren, sozusagen, ja. Deswegen hat man gesagt, diese Additionsmodelle müssen überwunden werden, weil es passiert was anderes. Ja? Also wenn eine schwarze Frau in Deutschland sexistisch angemacht wird, dann ist immer auch eine rassistische Komponente darin enthalten. Sie kann nie sagen, ich bin jetzt nur als Frau angemacht worden oder der Übergriff bezog sich nur auf mich, auf mein Geschlecht. Sondern es ist immer auch kombiniert mit auch der Zuschreibung, und in diesem Fall ist es die Zuschreibung der Rasse oder die Zuschreibung eben der Ethnizität, wenn man sie denn sehen kann. Das ist ein ganz interessanter Ansatz, der natürlich auch wieder kritisiert worden ist, weil er zum Teil sehr komplex wird. Ne? Man kann sich vorstellen, 2 Kategorien kann man noch gut machen. Ja, Migration und Klasse zum Beispiel und Geschlecht, 3 gehen auch noch. Bei 4, 5 wird es sehr, sehr, sehr schwierig. Wenn man das aber nicht versucht, werden immer bestimmte Leute wieder ausgegrenzt. Ein anderer Punkt, der auch wichtig ist innerhalb der Debatte, die ich auch noch ansprechen will, kommt tatsächlich aus der postkolonialen Theorie. Es ist schon so, dass bei der postkolonialen Theorie ist euch das nicht vorstellen könnt, wie so ein Theorieblock, ja, so wie, da ist ein Theoretiker dahinter, der hat das entworfen, das ist ganz glatt und homogen. Das sind sehr unterschiedliche Theoriestränge, ja, die über Ähnliches sprechen, aber in sehr unterschiedlicher Art und Weise und die im Widerstreit zueinander stehen. Das ist ganz wichtig. Ja. Also wichtige Vertreter sind zum Beispiel Homi Bhabha und Gayatri Spivak, und die können sich überhaupt nicht leiden, und zwar auf keiner Ebene, weder theoretisch noch persönlich. Ja. Und die sagen im Grunde genommen auch was komplett anders. Gayatri Spivak zum Beispiel sagt von sich selber, ich bin eine marxistisch-feministische Poststrukturalistin. Das kann man sich vorstellen, was sie dann daraus gemacht hat. Für Bhabha sind aber sind marxistische Theorieansätze völlig obsolet. Das interessiert ihn gar nicht. Dafür entwirft er aber Konzepte, wie zum Beispiel das Mimikry, die total ungendered sind, wie man im englischen Sprachraum sagt. Also wo überhaupt nicht überlegt, ist es nicht was anderes, wenn ich versuche, über die Angleichung an den Unterdrücker Widerstand zu leisten für eine Frau oder einen Mann. Und Spivak versucht das eben immer wieder auch zu problematisieren. Aber einer der Konzepte, die von allen im Grunde genommen auch angenommen wird und auch einer der Schlüsselmanöver im Grunde genommen innerhalb von Kolonialismusdiskursen, die sehr gut anwendbar sind, auch auf Migrationsdiskurse, ist das sogenannte Othering. Ja, Othering kann man schlecht ins Deutsche übersetzen. Das ist sowas wie Fremdmachen, zum anderen machen, different machen. Und das ist eine bestimmte Form der Normalisierung, die dann stattfindet. Das heißt, Subjekte werden immer wieder auf die Position des anderen festgelegt. Said, der das entwickelt hat in den 70er Jahren, hat es damals innerhalb des Orientalismusdiskurses festgemacht und hat da dargelegt, wie die Orientalen, und er hatte fast nur von Männern gesprochen, später kam dann halt die feministischen Kritikerin, die nochmal gesagt hat, wie funktioniert das dann auch für weibliche Subjekte, hergestellt werden als eine Konstruktion, die es vorher nicht gab, und damit gleichzeitig auch der Westen und das europäische Subjekt, das Abendland, sich auch herstellt. Interessanterweise funktioniert, so wie er das dann herausgearbeitet hat im Diskurs, das heute auch immer noch so, und kann man leicht auch zeigen, aus dem Orientalen ist heute der Muslime geworden, ist aber im Grunde genommen dieselbe Idee dahinter. Und es gibt immer 2 Seiten. Auf der einen Seite die exotische Anziehung, also es ist 1001 Nacht, Bauchtanz, Harem, schöne Düfte, lecker Essen. All das funktioniert auch marketingstrategisch. Und auf der anderen Seite die ständige Bedrohung. Nirgendwo besser gefasst wie in den Bild des Schläfers. Der besonders nett ist, besonders unauffällig, von dem man es nie erwartet hätte, aber von dem eine konstante Bedrohung ausgeht. Das Othering, wie Said es dargestellt hat, war auch erstmal also ohne Geschlecht gedacht. Und dann kamen dann später Theoretikerin wie Anne McClintock, die ein fantastisches Buch geschrieben hat, das Imperial Leather, wo sie auch aufzeigt, wie die Prozesse der Kolonialisierung auch Frauen betroffen haben, und zwar in unterschiedlicher Art und Weise. Und das lässt sich wiederum sehr gut übertragen auch auf die, auf das ganze Feld der Migration und Migrationsforschung. Also wie die andere Frau immer wieder produziert wird und sie dazu im Grunde genommen funktionalisiert wird, um Emanzipation sichtbar zu machen, beziehungsweise Emanzipation uns vorzugaukeln. Da habe ich immer ein ganz gutes Beispiel. Ich mache ja alles Mögliche, unter anderem mache ich auch so Supervision. Und es gibt diese Berufsvorbereitungskurse für junge Migranten, und da gibt es immer wieder Probleme. Und ein Sozialarbeiter sagte mir mal, ja, das ist so, wir haben einen armenischen jungen Mann bei uns, und der sagt uns, der arbeitet in der Küche, da macht er so einen Berufsvorbereitungskurs, da will er nicht mehr arbeiten, weil er hat ja nur Chefs, die alle Frauen sind. Und von Frauen würde er sich nicht sagen lassen, das wäre in seiner Kultur nicht so. Und im Übrigen müsste er immer putzen danach, und in seiner Kultur würden Männer nicht putzen. Und deswegen wird er sich weigern. Es gibt zwei Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Die Lehrerin, die da von der Berufsschule war, die hat dann gesagt, kann ich gut verstehen, ne? Die hat einen interkulturellen Kompetenzkurs gemacht. Kulturen sind unterschiedlich, das muss man auch akzeptieren. Du brauchst das nicht mehr zu machen. Da kann man sich vorstellen, was in der Gruppe dann losgeht, ne? Das ist dann natürlich ein Desaster. Ging natürlich nicht, kam zu Konflikten. Dann ging es dann also eine Stufe höher, da saß dann der Sozialarbeiter. Da habe ich gesagt, gut, was hast du gemacht? Und dann, ich habe ihm jetzt gesagt, okay, ich verstehe das ja. Also bei den Muslimen ist das so. Und dann habe ich gesagt, Armenier sind zwar keine Muslime, aber das lassen wir jetzt mal. Und er sagte, ja, aber gut, da hinten. Ist interessant, auch, ist also alles Repräsentation, ne? Also alles, was im Grunde genommen außerhalb der Europa, also ein bisschen so in den Osten geht, sind alles Muslime, was nicht stimmt. Und alles, was da hinten ist, da muss man von Frauenunterdrückung noch mal in einer anderen Art und Weise denken. Das ist ganz spannend, weil was da manchmal, das sind so Lapsusse, die dann so entstehen. Okay, und dann habe ich ihm gesagt, ich verstehe das, dass das bei euch in der Kultur anders ist. Das akzeptiere ich auch. Das ist in Ordnung. Aber jetzt bist du in Deutschland. Und in Deutschland sind Männer und Frauen gleichberechtigt. Und wenn du es hier irgendwie schaffen willst, musst du dich anpassen und akzeptieren, dass Männer und Frauen gleichberechtigt sind. Daraufhin habe ich ihn gefragt, warum er ihn angelogen hat. Ja, warum hast du ihn angelogen? Und er war dann völlig fertig. Ich sage ihm doch, in Deutschland, das weiß man doch, das weiß ja sogar die Bundesregierung, sind Männer und Frauen nicht gleichberechtigt. Ansonsten gäbe es ja überhaupt keine Quotierungsinstrumente. Gäbe es nicht eine ganze Diskussion um Gender Mainstreaming und so weiter. Das wäre ja absurd, wenn das schon vollbracht wäre. Das ist ja nicht so. Und der junge Mann hat ja Augen. Der sieht, dass Männer und Frauen nicht gleichberechtigt sind. Ja. Und er hat aber auch schon gelernt, ja, dass ihr natürlich drauf reinfällt, wenn er sagt, bei uns in der Kultur ist das nicht so. Also so einfach funktioniert das nicht. Aber was interessant ist, dass in dem Moment, wo er sagt, jetzt bist du in Deutschland und in Deutschland sind Männer und Frauen gleichberechtigt, er im Grunde genommen einen Marker setzt. Er sagt, wir sind modern, hier sind wir emanzipiert, ja, hier sind Frauen und Männer gleichberechtigt. Und du, der von da hinten kommst, du musst dich jetzt anpassen und so werden wie wir. Und dann wirst du die Freiheit der Frauen zulassen, die Chancengleichheit akzeptieren, so wie wir das auch schon tun. Tatsächlich ist es so, dass 70% der deutschen Mehrheitsbevölkerung, hat man mal so eine Statistik festgesetzt, was immer man von diesen Statistiken halten mag, homophob sind. Ja? Also durchaus nicht unbedingt für Chancengleichheit. Und das auch Sexismus, nicht nur in der Werbung, sondern auch in politischen Reden und so weiter, sehr stark zunimmt. Also eigentlich ein gegenläufiges Geschichte ist. Aber was spannend ist, dass Emanzipation immer in Abgrenzung zu den anderen funktioniert. Ja? Und ihr werdet das feststellen. Ich finde immer, diese Debatten kann man am besten analysieren auf Partys. Ja, so auf Partys, wenn die Leute dann so ein Bierchen getrunken haben und so, dann kommen die plötzlich und da kommt die Wahrheit hoch. Ne? Dann erzählen die einen so Geschichten. Und es ist spannend, wie viel von diesen Truisms, ne? Von diesen Wahrheitsaussagen dann plötzlich kommen. Ne? Die dann sagen halt, ich habe nichts gegen Migranten, aber ich finde es total schrecklich, wie die mit ihren Frauen umgehen. Die Migranten an und für sich, alle. Ja? Oder wenn immer man über Migration redet, was auch immer das Thema ist, dass immer jemand sagt, ja, aber wie ist das denn mit den Zwangsverheiratungen? Ja? Und da sage ich immer, in Spanien sind im letzten Jahr über 160 Frauen ermordet worden, und zwar von ihren Partnern und Männern. Interessanterweise immer mehr von älter, als passiert das bei älteren Paaren, so 70-Jährige, die ihre Frau plötzlich ermorden. Das ist ein echtes soziologisches Phänomen, also, und die spanische Regierung sucht da jetzt nach Lösungen. Das erste war die Erlass der Expressscheidung zum Beispiel, damit das einfach eine Stelle. Es ist nicht so, es kommt nicht von ungefähr. Wir haben immerhin bis 1975 in Spanien hatten wir einen fundamentalistischen Staat, was auch gerne vergessen wird. Ja? Bis 75 war katholisch fundamentalistisch. Man bekam die spanische Staatsangehörigkeit nur mit katholischer Taufe. Ohne katholische Taufe keine Staatsbürgerschaft. Das ist Fundamentalismus, aber das wissen die Leute. Fundamentalismus ist dann auch nur wieder da hinten, aber nicht eigentlich im Zentrum Europas. Und das war bis 75. Die Kirche hat immer noch eine sehr starke faktische Macht. Und insoweit hat man, also als die gleichgeschlechtliche Ehe 2005 in Spanien praktisch rechtskräftig wurde, hat der Erzbischof von Madrid gesagt, das ist der schwerste Schlag gegen die katholische Kirche seit Luther. Seit Luther. Und als dann ein paar Monate später die Expressscheidung erlassen wurde, hat er gesagt, das ist noch schlimmer. Also das ist schon, da muss man schon sehen, wie da auch Kirche und Staat auch dann zusammenwirken. Also um zu sehen, um zu zeigen, dass bestimmte Vorstellungen, wenn man dann nochmal genauer hinguckt, sofort sich auch auflösen. Ja? Zum Beispiel in Deutschland kratzen wir an den 10% Professorinnen, trotz Quotenregelung, zwar seit vielen Jahren. Ja? Da tut sich fast nichts. In Marokko haben wir über 40% Professorinnen. Ja? Und viele sprechen immer von einem Angela-Merkel-Effekt und sagen, naja, Angela Merkel, politisch da kann man da unterschiedlicher Meinung sein. Aber immerhin, wir haben eine Frau als Kanzlerin und vergessen, dass man natürlich in dem ganzen asiatischen Raum bereits in den 60er und 70er Jahren Indira Gandhi, Bandara Naike und hatte. Ja? Die gibt es gar nicht. Das ist überhaupt nicht vorstellbar. Also wie ein richtig gespaltenes Bild. Ja? Also alles, was außerhalb Europas ist, ist Frauenunterdrückung und hier ist alles ganz liberal und Emanzipation. Daraufhin hat übrigens auch Judith Butler, die ja vor einigen Wochen in Hamburg einen Vortrag gehalten hat, auch hingewiesen. Und sie hat zum Beispiel das Beispiel gebracht, Einbürgerungstest in den Niederlanden, müssen sich Migranten einen Film anschauen, wo zwei Männer sich küssen. Und dann müssen sie müssen dann auch hingucken, die dürfen nicht weggucken. Und dann müssen sie sagen, ob sie das okay finden oder nicht. Ja? Die Idee dabei ist halt, hier in den Niederlanden haben wir damit kein Problem und die Einwanderer müssen das anerkennen, unsere freie Gesellschaft anerkennen. Wurde übrigens von Konservativen auch entwickelt, ist auch spannend, wie sie dann auch mitspielen. Und Butler hat dazu, fand ich ganz nett, gesagt, also verstehen Sie mich nicht falsch, ich will mich natürlich weiterhin auf der Straße küssen dürfen. Aber ich will nicht, dass das zu einem Maßstab wird, ob Menschen in das Land einwandern dürfen oder nicht. Ob sie dazu zugucken wollen oder nicht. Ja? Also sie dürfen schon irgendwie dann die Meinung haben, das finde ich nicht okay, wenn das natürlich nicht um Gewalt umschlägt. Aber was hier passiert ist, dass bestimmte Bewegungen dafür praktisch instrumentalisiert werden, ja, um andere Ausgrenzungen durchzusetzen. Und die sogenannte Frauenfrage, so wie es früher hieß, hat da eine lange Geschichte, nämlich auch schon eine koloniale Geschichte. Denn schon die Briten haben die indische Kolonialisierung damit legitimiert, dass sie das nur tun wegen der armen, unterdrückten indischen Frau. Man nannte das damals die Bürde des weißen Mannes. Wir tun das nicht gerne, aber wir müssen. Ihr versteht das. Ja, also es gibt Kinder heiraten, es gibt Witwenverbrennung. Wir tun das nicht gerne, aber wir müssen das Land unterjochen, um die indische Frau zu befreien. In einem ähnlichen Diskurs befindet sich zum Teil heute die Zuwanderungsdebatte. Die Zuwanderungsgesetze werden verschärft, die Grenzen immer stärker und enger gezogen und immer wieder wird argumentiert mit der sogenannten Frauenfrage. Wir tun das nicht gerne, aber was sollen wir machen? wir müssen die türkische Frau auch schützen. Deswegen dann zum Beispiel das Einwanderungsalter bei Heirat, bei Familienzusammenführung angehoben wird und so weiter und so fort. Also was man zeigen kann, dass dies, wenn wir uns Gender angucken, über den Fokus der Migration, wir bestimmte Konstruktionen auch für die hiesige Gesellschaft nochmal anders betrachten können oder müssen oder sollten. Ja? Wie bestimmte Ideen erkauft werden mit einer Festschreibung einer bestimmten Gruppe, und das sind dann Migranten allgemein. Männer haben natürlich dann ein anderes Eingenderen, das sind dann die ewig Gewalttätigen, ja, die im Grunde genommen die Machos und die Schwierigkeiten auch aus dieser Rolle herauszubrechen. Also ein Kollege von mir sagte, du hast es immer mit den Frauen und so, aber eigentlich ist es für die türkischen Jungs, für die ist es noch viel schwieriger. Ja, weil die müssen mit diesem Bild, mit dieser Repräsentation des Gewalttätigen auch umgehen. Die müssen praktisch immer unter Beweis stellen. Es ist einfacher, so sagte er, ich bin mir da nicht so ganz sicher, für ein türkisches junges Mädchen zu zeigen, ich bin qualifiziert und ich bin nicht unterdrückt, als für einen türkischen jungen Mann darzustellen, ich bin nicht gewalttätig, weil er könnte ja ein Schläfer sein. Ne? Da haben wir wieder das Othering. Die Frage wäre jetzt, wie man im Grunde genommen aus bestimmten Repräsentationen ausbrechen kann. Und die Repräsentationen sind dann, wie gesagt, auf der einen Seite dann halt die armen Schwestern, so hießen sie früher, ne? So, die armen Schwestern, denen man dann helfen muss. Und die Tendenz, immer die Gruppen auch zu homogenisieren. Und Spivak, also Gayatri Spivak, postkoloniale Theoretikerin, sagt, das Wichtigste ist da im Grunde genommen die dekonstruktive Wachsamkeit. Also immer wieder diese Bewegung zu machen, wenn ich dem erliege, zu homogenisieren, es wieder als Konstruktion offen zu legen und wieder zu pluralisieren, also die Identitäten wieder zu pluralisieren und das immer zu verbinden mit einer Selbstkritik, also dekonstruktive Wachsamkeit immer auch als Selbstkritik. Das heißt, ich kann eigentlich nur verstehen, wie die anderen zu anderen gemacht werden, wenn ich meine eigene Positionierung verstehe und wenn ich selber verstehe, inwieweit ich bestimmten Normalisierungen auch erliege. Ja? Also, dass wir praktisch nicht, und das ist dann im Grunde genommen Foucault, uns nicht herausbewegen können aus dem Feld der Macht und dann so da drauf gucken können, sondern wir sind mittendrin im Geschehen. Wir sind direkt im Geschehen drin. Das kann man auch immer sehr schnell sichtbar machen. Auf einer Podiumsdiskussion, wo ich war, da waren zwei Frauen türkischer Herkunft und der Moderator war iranischer Herkunft und ich. Und die drei hatten eine deutsche Staatsbürgerschaft. Und dann fragte er mich, und du bist auch Deutsche? Ich habe gesagt, nee, ich habe die spanische Staatsbürgerschaft. Und dann sagte er, ach, das ist ja lustig, dann bist du ja eine Europäerin. Dann habe ich gesagt, ja, aber du doch auch. Und er hat in dem Moment hat er das wieder unterbrochen, ja? Also er hatte eigentlich die deutsche Staatsbürgerschaft, damit ist er auch Europäer und hat es dann wieder unterbrochen. Und dann hat er gesagt, das ist auch spannend, wir haben ja drei Frauen hier und einen Mann. Und dann habe ich ihn gefragt, und woher weißt du, dass ich eine Frau bin? Und da war er dann etwas fertig. Und dann hat er gesagt, ja, es gibt ja Frauen, und also es gibt Frauen, die wollen Frauen sein, andere wollen keine Frauen sein. Ich sage, darüber rede ich nicht. Die Frage ist nur, welche Kriterien du anlegst, ja? Die Kategorisierungen. Und was Spivak da sagt, wir können dem nicht entkommen. Deswegen sagt sie, wir sollten zwar anti-essentialistisch theoretisch vorgehen, aber wie sie sagt, you cannot not be an essentialist. Du kannst nicht nicht essentialistisch sein. Also wir fallen immer wieder in diese Sachen hinein. Durch die Selbstkritik und die Betrachtung der Selbstpositionierung lernen wir aber auch darüber, wie diese Konstruktionen funktionieren und wie man da auch Privilegien sich da herauszieht. Ja? Und das kann man nicht einfach so verlassen. Das ist der wichtige Punkt. Und der andere Punkt ist dann immer achtsam zu sein, also vorsichtig zu sein, wenn praktisch auch von einer konservativen Seite versucht wird, uns praktisch was abzukaufen. Ne? Zu sagen, das ist super, dass ihr Frauen jetzt auch berufstätig seid. Ne? Und schade, dass das nicht bei den anderen Frauen auch so ist. In dem Punkt muss man sofort müssen die Alarmglocken sozusagen klingeln und sagen, hier wird wieder was gemacht. Und so funktioniert das auf Partys halt immer. Schön, dass es dich gibt und schade eigentlich für die armen Schwestern da draußen. Danke.
Ah. Am 12. Juni hielt Maria Domar Castro Varela in Jena jenen eben gehörten Vortrag zum Thema Deklassierung und Emanzipation zum Zusammenspiel von Geschlecht, Ethnizität und Klasse. Doch soll dies nicht der letzte Vortrag innerhalb der Vortragsreihe Gemachte Geschlechter gewesen sein? Einen weiteren und zugleich den abschlussbildenden könnt ihr euch am 10. Juli im Hörsaal 9 der Uni in Jena anhören. In diesem werden dann von Antke Engel Heteronormativität und Zweigeschlechtlichkeit in Frage gestellt werden. Also am 10. Juli in Jena, Hörsaal 9 in der Carl Zeiss Straße 3. Weiterhin gute Unterhaltung im Programm von Radio Frei wünschen euch die Chili Gays.
Schön und scharf.